Bildungsfrauen, der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Mein Name ist Sabine Bertram und ich bin Bildungsfrau aus Leidenschaft. Der Bildungsbereich ist riesig und in meinem Podcast öffne ich Türen in unterschiedliche pädagogische Berufsfelder und zeige, wie vielfältig Bildungsarbeit ist. Dazu spreche ich mit inspirierenden Bildungsgestalterinnen, die sich an unterschiedlichen Stellen im Kosmos des lebenslangen Lernens bewegen, also irgendwo zwischen frühkindlicher Bildung und Altenbildung. Was sie alle verbindet? Ihre Begeisterung für Bildung und ihr Wunsch, den Bildungsbereich besser zu machen. Denn da gibt es unglaublich viele Baustellen. Das findest du auch und du möchtest aktiv werden? Dann melde dich gerne bei mir. Vielleicht können wir unsere Energie bündeln. Mehr erfährst du unter www.bildungsfrauen.de. Dort kannst du auch meinen Newsletter abonnieren. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
Ich glaube, wir brauchen auch Leute, die jetzt nicht selber in pädagogischen Berufen tätig sind, die aber sich für pädagogische Berufe einsetzen oder generell für pädagogische Themen, für Kinder und Jugendliche, die dann auch zum Beispiel Politik in den Bereichen machen.
Wer Bildungsfragen in den Fokus rückt, kommt an Bildungspolitik natürlich nicht vorbei. Und gerade in den aktuellen Zeiten, wo es umso wichtiger ist, sich für Demokratie einzusetzen, liegt mir persönlich ein Austausch hier besonders am Herzen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist deshalb Bildungsfrau Franziska Müller-Rech. Sie ist Mitglied des Landtags von Nordrhein-Westfalen und ist dort Sprecherin für Schule, Gleichstellung und Queerpolitik der FDP-Fraktion. Wir sprechen über ihren Weg in die Politik, über Herausforderungen in der politischen Arbeit, natürlich über Schul- und Bildungspolitik und auch darüber, warum sie gerade Frauen ein Engagement in der Politik empfiehlt. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcasts. Meine Gästin und ich sind beide etwas noch erkältungstechnisch angeschlagen. Sollte es also Husten zwischendrin nicht wundern. Wir versuchen es möglichst zu verhindern. Ich bewege mich heute mal wieder im politischen Raum und freue mich, Franziska Müller-Rech zu begrüßen. Franziska, schön, dass du da bist.
Hallo Sabine, ich freue mich.
Erzähl doch mal, was genau machst du im Bildungsbereich?
Ja, ich bin schulpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Und das mache ich schon seit 2017, also hauptberuflich Schulpolitik. Ich habe noch jetzt das Thema Gleichstellungspolitik und Queer noch mit dazu. Aber tatsächlich liegt der Fokus vor allem natürlich auf dem wichtigen Thema der Schulpolitik. Habe vorher auch schon im Ehrenamt mich damit befasst. Ich war also sachkundige Bürgerin hier im Schulausschuss meiner Heimatstadt in Bonn. Also tatsächlich begleitet mich das Thema Schulpolitik schon sehr, sehr lange.
Und wenn du sagst Schulpolitik, also der frühkindliche Bereich und auch Hochschulen und Berufsausbildung fallen nicht da rein, sondern nur die Regelschule oder was genau ist in dem Bereich mit drin?
Genau, ich bin zuständig für die Klassen 1 bis 13, kann man so sagen. Ne? Und das auch für alle Schulformen.
Ja, mich würde ja mal als erstes interessieren, wie hast du denn deinen Weg in das Bildungsthema reingefunden? Also, oder wie hast du das Interesse daran entdeckt, dass du dich jetzt eben auch politisch da so engagierst?
Das ist eine wirklich schöne Geschichte, weil es eigentlich ein Zufall war, über den ich jetzt im Nachhinein sehr, sehr froh bin. Ich habe ursprünglich mal in der Versicherungsbranche gearbeitet. Also ich bin Versicherungskauffrau, ich habe Versicherungswesen studiert, war dann in unterschiedlichen Funktionen unterwegs. So, das war mein Dayjob sozusagen. Und habe dann irgendwann angefangen, mich auch politisch zu engagieren. Und das fing vor der Haustür an, wie das so üblich ist, ein Zebrastreifen an der falschen Stelle, für den man sich dann mal einsetzt. Und habe dann viel für die jungen Liberalen in meiner Heimatstadt in Bonn gemacht. Und irgendwann habe ich gedacht, ich würde eigentlich auch gerne mal was in der Stadtratsfraktion mitmachen, dort mitarbeiten. Und habe mich dann bei der Fraktion gemeldet und habe gesagt, hier, ich habe Lust. Klar habe ich dann irgendwie auch gesagt, ja, wenn ihr irgendwas habt, was vielleicht ansatzweise was in meinem Job zu tun hat, Wirtschaftsförderung oder so, wäre das okay. Aber ich habe jetzt kein richtiges Thema vorgegeben. Und dann war es so, dass dann tatsächlich irgendwann eine Stelle frei wurde, und zwar im Schulausschuss. Und dann rief mich der Vorsitzende der Ratsfraktion an und sagte, pass auf, wir haben hier eine Stelle zu besetzen, weil der ursprüngliche Vertreter für uns aus Bonn wegzieht. Hast du Lust? Das ist der Schulausschuss. Man weiß nicht, dass ich gesagt habe, Also ich bin keine Lehrerin, ich bin auch keine Mutter. Seid ihr sicher, dass ihr mich da hinschicken wollt? Und dann sagt er, ja, doch, du kannst das, musst du dich halt einarbeiten, mach mal. Und so bin ich eigentlich in den Schulausschuss gekommen, habe das dann auch genau gemacht, habe dann mich da unheimlich in die Themen reingefuchst, viel mit Menschen gesprochen und habe dann Feuer gefangen für dieses Thema. Also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, wie das manchmal so ist mit Zufällen im Leben. So hat mich dann auch ein Zufall in die Schulpolitik gebracht.
Ja, und was konntest du schon bewegen oder anstoßen in dem Bereich oder wo konntest du schon Impulse setzen?
Jetzt in der Stadtratsfraktion in Bonn, oder?
Ja, oder insgesamt in der Bildungspolitik, also auf welcher Ebene auch
Ja,
immer.
Es sind unterschiedliche Dinge. Gerade in der Kommunalpolitik, da sind es ja tatsächlich vielleicht Dinge, die jetzt manche irgendwie lapidar sehen könnten. Auch wenn wir über Zebrastreifen sprechen, die an der falschen Stelle sind, wo ein Schulweg vielleicht nicht ordentlich läuft. Das sind vielleicht die kleineren Dinge, die aber dann doch für den Alltag von Menschen auch einen Effekt haben. Wir haben uns viel in Bonn damit beschäftigt, wie wir die Inklusion organisieren können. Also welche Schulen auch Schulen des gemeinsamen Lernens werden können. Auch so Handwerkszeug, die vielleicht nicht alle Leute mal sehen, sowas wie, wie viele Eingangsklassen können wir eigentlich bilden an den Schulen? Wie müssen wir eine Schulentwicklungsplanung machen? Also wie viele Leute werden wohl noch zum Beispiel in Bonn zuziehen? An welchen Schulen erwarten wir dann welche Schülerzahlen? Wie müssen wir dann Bauprojekte vielleicht auch planen? Wie läuft der OGS-Ausbau? Das ist ja auch im Moment ein großes Thema in Nordrhein-Westfalen oder auch in ganz Deutschland. Das heißt, das sind so kleine Dinge, wo man dann weiß, okay, da habe ich mitgearbeitet. Und da konnte ich dann auch mit dafür sorgen, dass die Dinge hoffentlich besser vor Ort gelingen. Wenn man dann auf die Landesebene schaut, also was ich dann seit 2017 machen durfte, da hatten wir in der letzten Legislaturperiode natürlich noch ein paar Projekte, wo wir tatsächlich ganz viel sehen konnten, wie sich was bewegt. Ich habe zum Beispiel mich sehr dafür eingesetzt, dass wir in Nordrhein-Westfalen das Schulfach Wirtschaft bekommen und da auch zum Beispiel mit auf die Lehrplaninhalte geschaut, auch dafür geworben, wie wichtig das ist, dass wir Verbraucherbildung in den Schulen machen. Das war so eins meiner Herzensthemen. Aber auch Ideen eingebracht, wie wir zum Beispiel mehr Lehrer gewinnen können. Also vieles passiert da eigentlich im Hintergrund. Durch viele Gespräche, Brainstorming, mit Leuten sich treffen, zusammensetzen, Ideen entwickeln, die dann irgendwann tatsächlich doch mal in einem Gesetz stehen, wo man aber jetzt nicht irgendwie aufsteht und sagt, schaut mal hier, diesen Halbsatz im Gesetz habe ich geschrieben, sondern wo man weiß, okay, das war eine große Teamarbeit und mein Einsatz hat sich da gelohnt.
Ja, wie bist du denn dann von der kommunalen Ebene auf die Landesebene gerutscht, sozusagen?
Ja, das war so, dass wir 2012 ja in Nordrhein-Westfalen eine ganz komische oder ungewöhnliche Situation hatten. Die letzte Landtagswahl war 2010 und 2012 hatte sich ja der Landtag in Nordrhein-Westfalen ganz plötzlich aufgelöst und innerhalb von 60 Tagen musste ein Wahlkampf organisiert werden. Und da bin ich dann das erste Mal gefragt worden, ob ich nicht Lust habe, für den Landtag zu kandidieren. Zu der Zeit habe ich schon Schulpolitik in Bonn gemacht. Ich habe mich aber auch in der Landschaftsversammlung Rheinland engagiert. Das ist so ein kommunales Übergremium und da geht es zum Beispiel um Förderschulen. Und deswegen wussten sie, okay, bei dem Thema Schulpolitik habe ich schon Expertise. Das war auch schon damals natürlich das wahlkampfbestimmte Thema. Und ich bin dann gefragt worden, ob ich nicht diesen Turbo-Wahlkampf, ob ich da nicht als Kandidatin antreten möchte. Habe ich dann auch gemacht, habe da viel Erfahrung gesammelt. Wir standen damals mit der FDP bei 2%. Also wir waren nicht gerade everybody's darling. Und das war auch durchaus sozusagen nicht selbstverständlich, dass wir es überhaupt wieder dann in den Landtag schaffen. Ich habe damals auf Listenplatz 36 kandidiert. Also das war tatsächlich eher so eine Art Learning, was ich da machen durfte. Und ich habe dann irgendwie Feuer gefangen, nicht nur für die Landesthemen und also auch nochmal mehr, auch nochmal für die Schulpolitik, auch da für die, ich sage jetzt mal, etwas größeren Dinge, die über Bonns Grenzen hinaus irgendwie relevant waren und habe dann 2017 gesagt, ich würde gerne nochmal antreten, aber ich habe wirklich Lust, das auch auf einem besseren Listenplatz zu tun und ich glaube, ich wäre eine gute Abgeordnete und können wir nicht mal gucken, ob das nicht sogar klappt, dass ich auch auf einen realistischen Listenplatz komme. Und wir haben dann 2017 wirklich überdurchschnittlich gutes Ergebnis erzielt. Und so hat das dann ein bisschen unverhofft, muss ich auch dazu sagen, hat das halt eben geklappt.
Und wie waren deine Erfahrungen dann als Abgeordnete? Wie war das Leben als Abgeordnete? War das so, wie du dir das gedacht hast, also auch was den Gestaltungsspielraum angeht? Oder war das ganz anders, als du das gedacht hast?
Teils, teils, muss ich sagen. Also ein paar Erwartungen sind erfüllt worden. Bei ein paar Dingen, klar, muss man immer auch noch mal dazulernen oder es läuft dann doch ein bisschen anders. Das war deswegen so spannend, weil wir 2017 dann auch noch direkt regiert haben. Das heißt, ich hatte jetzt irgendwie, also es wurde direkt ernst. In der Opposition kann man sich ein bisschen austoben. Das ist ja das, was ich jetzt im Moment mache. Kann dann das eigene Wahlprogramm ja auch viel, viel einfacher mal auch in Anträge verpacken und mal aufspielen. Und jetzt ging es direkt eigentlich ins Handeln mit einem Koalitionspartner darum, Kompromisse zu finden, gemeinsame Linien zu finden, verhandeln. Das war etwas, was ich, glaube ich, unterschätzt hatte, dass es tatsächlich eigentlich so viel Verhandlungsarbeit sein würde. Wir haben uns da auch auf viele tolle Dinge einigen können. Also das war jetzt, glaube ich, damals für uns mit der CDU einfacher, als es jetzt für die CDU mit den Grünen ist, ohne dass ich jetzt Mitleid hätte. Aber das habe ich tatsächlich unterschätzt, auch die viele Zeit, die man dann in solchen Abstimmungsrunden verbringt, ne? Das ist jetzt tatsächlich in der Opposition etwas einfacher, wenn man sich sozusagen nur mit sich selber abstimmt. Ne? Und natürlich gerät man dann auch eben schnell an Grenzen. Also man hat irgendwie eine gute Idee und stellt dann irgendwie fest, dass das dann doch irgendwie nicht in die Realität passt, dass es vielleicht schwer umzusetzen ist oder dass man dafür noch 5 andere Gesetze ändern müsste, wofür es dann eben keinen gemeinsamen Boden mit dem Koalitionspartner gibt. Und das ist dann vielleicht auch ein Stück weit frustrierend. Man kriegt viele Dinge zwar umgesetzt, aber auch bei vielen Ideen muss man dann auch leider sich wieder einrollen. Und das gehört, glaube ich, zum Geschäft.
Ja, ne, ich war lange Jahre in Weiterbildungsverbänden beschäftigt. Also ich kenne eben die andere Seite oder die nah an der Politik dranne Seite, nenne ich das jetzt mal. Mir fehlt gerade das andere Wort irgendwie. Und ne, politische Prozesse sind ja schon wirklich sehr langwierig. Man muss sehr viele Akteurinnen und Akteure einbinden. Man muss die Position, die man hat, sehr vehement vertreten, gerade auch, ne, wenn es um zum so auch ja kontrovers diskutierte wie dem Bereiche wie den Bildungsbereich eben geht, ne? Also das ist ja selten so, dass Sachen einfach glatt durchlaufen, weil ja auch alle Parteien ihr eigenes Profil haben und man wirklich gucken muss, wen kann man jetzt da am besten auf seiner Seite bringen, ja, wer sind Fürsprecher, wie kriegt man aber auch die Gegenstimmen dazu oder wie muss vielleicht eine Forderung auch formuliert oder abgeschwächt sein, dass man auch die Gegenposition da irgendwie noch mit einfangen kann. Also es heißt ja viel Strategie, viel Kommunikation, viel Netzwerk auch, also wer kennt wen, das ist ja schon wirklich ein sehr komplexes Feld, was, glaube ich, oft auch bei vielen Bürgerinnen und Bürgern gar nicht ankommt, wie komplex das ist, ne? Du hast es ja gerade auch schon gesagt, ne? Wenn man eine Idee hat und merkt, oh, man müssen aber vielleicht noch 5 weitere Gesetze geändert werden, dann ist das nicht mehr nur eine schöne Idee, dann ist das plötzlich so ein riesiges Mammutvorhaben, ne?
Ja, richtig, genau.
Wie gehst du denn da strategisch vor? Also wie machst du das, dass du deine Position absichern kannst oder da auch eine Unterstützung hinter dich bekommst?
Eigentlich genau das, was du beschrieben hast. Also viel, viel Netzwerken und viel mit Menschen sprechen. Also wenn man erstmal eine Idee hat, dann suche ich mir erstmal auch Leute raus, mit denen ich diese Idee mal besprechen kann. Das heißt, ich gucke erstmal natürlich so in meinem inneren Circle, ich gucke in meinem Team im Landtag, bespreche es auch schon mal dort mit Kollegen oder auch mit zum Beispiel, wenn es Lehrkräfte betrifft, mit Lehrkräften, die ich kenne. Sage, pass auf, ich habe folgende Idee. So und so grob, was sagst du dazu? Woran muss man noch denken? Also das heißt, ich hole mir ganz, ganz viel Input. Prüfe natürlich auch erstmal, passt das überhaupt? Also wenn mir dann irgendwie 5 Leute sagen, pass auf, klingt ganz gut, aber funktioniert nicht, kannst du vergessen, dann ist das auch ein wertvolles Feedback. Aber meistens ist das dann doch so, dass viele sagen, ja, es klingt eigentlich ganz gut, du musst noch an das und das und das denken und sprich dann nochmal mit dem. So, das heißt, also ich bin dann wirklich viel unterwegs und höre mir Meinungen auch dazu an. Und versuche dann, das alles unter einen Hut zu kriegen, indem ich dann einen Entwurf mache, der hoffentlich vieles von dem berücksichtigt, auch mit anderen Menschen zusammen. Wir planen gerade in der FDP was zum Thema Lehrkräfteausbildung. Also da machen wir das genauso, dass wir dann so unsere Kreise ziehen und dann hoffentlich was Kluges aufschreiben, was wir dann immer weiter sozusagen nach oben reichen können. Vielleicht wird es dann auch nochmal verändert. Das kann auch sein, das ist auch nichts Schlechtes. Und vielleicht führt das dann dazu, dass es irgendwann tatsächlich Realität wird. Also viel sprechen, viel Netzwerken. Und dann ist so meine Strategie, wirklich die Leute mit einzubinden. Also dann auch wirklich, wenn man sie nach ihrer Meinung, nach ihrer Einschätzung fragt, sie auch mitwirken können, dann ist ja eigentlich sofort auch eine Bereitschaft, dann da so ein Projekt zu unterstützen. Ist also tatsächlich auch gleichzeitig psychologisch ganz gut, weil man dann direkt Verbündete hat, die auch das Gefühl haben, sie haben an der Idee mitgewirkt. Also so versuche ich dann auch indirekt zu überzeugen. Und so geht das übrigens auch dann mit dem Koalitionspartner oder auch schon mal jetzt aus der Opposition heraus, auch mit den regierungstragenden Fraktionen, da mit den Kollegen. Dann eben auch mal zu sagen, passt auf, wir haben hier eine Idee, guckt euch die doch mal an, schaut doch mal, ob wir nicht damit eigentlich auch das treffen, was ihr gerne machen wollt und ob wir da nicht gemeinsam zu einer Lösung kommen. Also das habe ich zum Beispiel in meinem anderen Fachbereich beim Thema Endometriose gemacht, wo ich dann den regierungstragenden Fraktionen gesagt habe, pass auf, ich weiß, das Geld ist knapp, aber hier gibt es auch ein paar Ideen, die wir haben, die kein Geld kosten. Guckt euch die doch mal an, sollen wir nicht da doch einen gemeinsamen Antrag machen? Und dann viel sprechen, viel zusammensitzen und dann auch tatsächlich verhandeln, auch schon mal das eine oder andere Liebgewonnene aufgeben, dann eben für die Sache, dass das ist sozusagen die Kunst an Politik ist, die Kunst des Kompromisses.
Ja, das ist natürlich insofern spannend, weil ich finde, wenn man sich für eine Partei entscheidet, positioniert man sich ja auch. Also eine Partei, die man wählt, hat ja viel damit zu tun, wie man selber auch auf die Welt blickt, was man selber für richtig hält, aber also was die eigenen Werte sind, was man aber auch für falsch hält. So. Und ne, man positioniert sich insofern, dass man natürlich dann nicht nur seine eigene Meinung vertritt, sondern eben auch die Meinung der Partei, weil man ja nicht als Person da steht, sondern als Abgeordnete, als Vertreterin eben dieser Weltsicht, die sich in dieser Partei sammelt. Was war für dich denn ausschlaggebend, dich den Liberalen zuzuordnen? Also was war da, wo du gemerkt hast, oh, das ist meine Heimat, also das ist eine Weltsicht, da stehe ich dahinter und da positioniere ich mich auch ganz klar.
Genauso wie du sagtest, dieser Blick auf die Welt, der hat mich zu den Liberalen gebracht über mehrere Stufen. Bei mir war es der Klassiker, dass wir im SOWI-Unterricht ein Referat halten sollten und ich dann mit einer Stufenkameradin dann die Ideen der FDP vorgestellt habe. Damals ging es vor allem so um Steuererklärung auf dem Bierdeckel und einfach niedrig und gerecht. So Dinge, die jeder in der FDP nachts um drei noch aufsagen kann. Und ich habe vor allem aber auch eine Prägung im Elternhaus erfahren, und zwar eigentlich eine unbeabsichtigte Prägung. Ich muss dazu sagen, mein Vater war früher mal CDU-Mitglied und würde sich selber auch als strukturkonservativ bezeichnen. Aber mein Vater hat Fluchtgeschichte, der ist aus der DDR geflohen damals und hat mir davon so oft erzählt. Und das hat bei mir, es hat bei mir ausgelöst, dass Freiheit für mich so ein wichtiges Thema ist. Dass ich Freiheit auch nicht als selbstverständlich erachte, weil ich weiß, dass es eben auch Regime gibt und früher auch in Deutschland gab, die Freiheit so massiv eingeschränkt haben und dass mein Vater so einen starken Drang hat und deswegen sogar alles stehen und liegen gelassen hat, weil ihm die Freiheit so wichtig war, das hat mich total beeindruckt und nachhaltig geprägt. Also eigentlich hat sozusagen mein christdemokratischer Vater hat mich zur FDP gebracht. Ich muss dazu sagen, auch mit einem Schmunzeln, ich hoffe, Sie verzeihen es mir, wenn Sie es hören, auch meine Schule. Ich war auf einer erzbischöflichen Mädchenschule und die hat mich irgendwie auch zur Rebellion und zum Aufstand gebracht und hat mich auch zum Liberalismus gebracht, weil mir dieses Korsett irgendwie zu eng war. Ich dachte, nee, jeder Jeck ist anders. Dann kommt da jetzt auch noch so die rheinische Prägung mit dazu. Soll heißen, auch als Rheinländerin erlebt man auch so Dinge wie Vielfalt. Jeder Mensch soll erstmal machen. Der Staat soll nur Leitplanken setzen. Also über diese unterschiedlichen Prägungen bin ich zum Liberalismus gekommen. Und tatsächlich ist Freiheit für mich so ein Thema, was sich auch auch durch mein Leben zieht. Und ich wünsche mir einfach, dass jeder Mensch sein Leben selbst in die Hand nehmen kann und der Staat wirklich möglichst wenig eingreift. Aber auch da ist, wenn der Bürger den Staat braucht, also quasi niemand im Stich gelassen wird. Und so kommt man zur FDP.
Ja. Und wie ist das für dich, wenn jetzt Meinungen auch in der Partei sehr kontrovers diskutiert werden und es plötzlich eine Parteimeinung da steht, wo du merkst, oh, da kann ich gar nicht hundertprozentig mitgehen? Hast du sowas schon mal erlebt, dass dich das irgendwie in so einen Konflikt gebracht hat? Oder ist es eher so, Also, dass tatsächlich die Weltsicht, die in der Partei sozusagen sich widerspiegelt, auch wirklich mit deinem deckt.
Doch, das gibt's immer wieder. Also ich glaube, da kannst du auch jeden in jeder Partei fragen, dass es manchmal Dinge gibt, wo man überstimmt wird und dann denkt, okay, gut, das sehe ich jetzt eigentlich anders, als meine Partei das so sieht. Wenn man eine Partei wollte, die hundertprozentig die eigene Meinung vertritt, dann muss man schon selber eine gründen und am besten auch niemand anderen mehr aufnehmen. Das ist so ein Spruch, den wir immer in der Politik sagen. Nee, also das ist so normal. Also so ein Beispiel dafür ist, glaube ich, das Thema Bargeld. Da hat meine Partei eine ganz krasse Haltung. Bargeld ist gedruckte Freiheit. Ich bin da persönlich eher leidenschaftslos, muss ich sagen. Also ich respektiere das, würde auch diese Parteilinie so vertreten. Ich persönlich fände es gut, wenn man überall mit Karte zahlen könnte. Da gestalte ich mein Leben einfach ein bisschen anders. Also das ist keine, merkst du jetzt vielleicht auch, keine krasse Abwehrhaltung. Aber da muss ich sagen, puh, das sehe ich jetzt nicht so dogmatisch, wie es vielleicht andere bei mir in der Partei sehen. Also das ist, wie gesagt, völlig normal, auch dass man auch in der Partei verhandelt, dass man versucht auch auf Parteitagen Mehrheiten für bestimmte Themen zu erreichen. Das haben wir mit den Julis auch ganz viel gemacht. Das ist normal, das macht auch Spaß, da gehört auch mal eine Niederlage mit dazu. Aber grundsätzlich, klar, stimme ich mit den Sachen der FDP überein. Und das sind die absoluten Ausnahmen, wo man mal sagt, okay, das sehe ich jetzt vielleicht mal ein bisschen anders.
Ja. Dann kommen wir mal zu deinem Steckenpferd Bildungspolitik oder auch Schulpolitik. Also was ist denn aus deiner liberalen Sichtweise heraus eine gute Schule? Ja, wie sollte sie idealerweise sein?
Eine gute Schule ist optimal ausgestattet, also in einem schönen Schulgebäude mit ausreichend motiviertem Personal, die in der Lage ist, die individuellen Talente und Möglichkeiten von Kindern zu entdecken und zu fördern. Also ausreichendes Personal heißt dann für mich auch nicht nur Lehrkräfte, sondern auch Schulsozialarbeit, Schulpsychologie, alles, was dazugehört, auch andere Unterstützungskräfte. Und Schule ist dann ein Ort, wo Menschen auch gerne zusammenkommen. Und zwar auch nicht nur die Schüler und die Lehrkräfte, sondern wo auch Eltern zusammenkommen, wo so eine Gemeinschaft entsteht oder auch ein Treffpunkt. Ist für mich auch ein Magnet innerhalb eines Stadtviertels im besten Fall. Und tatsächlich dann ein Ort, wo Lernen ganz positiv und intuitiv auch irgendwie geschieht, ne? Und wo man auch mal was Neues ausprobieren kann, wo man einen geschützten Raum hat, auch mal einen anderen Weg zu gehen, sich in Dinge zu vertiefen. Und wie gesagt, da ist vor allem für mich der Talentbegriff so wichtig, dass man sagt, jedes Kind ist anders und hat unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und dass wir es schaffen, dass Schule die herausarbeitet und dann den Schülerinnen und Schülern alles mitgibt, damit sie später ein selbstbestimmtes, glückliches Leben starten können.
Ja, kennst du so eine Schule aktuell?
Ja, ich kenne mehrere solcher Schulen, denen das gelingt, so im Großen und Ganzen. Vor allem kenne ich unheimlich viele Lehrkräfte, die sich auch echt reinhängen und das machen. Auch Eltern, die so gefühlt sich noch wie in einem Teilzeitjob noch für die Schule engagieren. Und nicht nur für die eigenen Kinder, sondern auch für die Klassengemeinschaften. Also solche Schulen gibt es. Aber wir haben natürlich trotzdem auch große Probleme in Nordrhein-Westfalen insgesamt, auch in Deutschland, die dann dafür sorgen, dass eben Menschen ausgebremst werden, wenn es dann zum Beispiel nicht genug Personal gibt. Wenn die Gebäudesituation so schrecklich ist, dass man da eigentlich morgens nicht hingehen möchte. Wenn auch zum Beispiel digitale Ausstattung fehlt. Wenn zum Beispiel ein Lehrer oder eine Lehrerin sagt, ich habe hier eigentlich eine coole Idee, ich würde gern was mit KI zum Beispiel in der Schule machen. Aber wenn es dann zum Beispiel, wenn das WLAN da nicht funktioniert und man das mit den Schülern nicht ausprobieren kann, dann werden halt Menschen ausgebremst. Und das finde ich dann eigentlich so schade. Also ja, es gibt ein paar Leuchttürme, aber wir müssen es schaffen, dass sich alle Schulen in diese Richtung entwickeln können. Und das ist echt noch ein richtiges Stück Arbeit.
Ja, ich meine, Schule ist natürlich auch wie so ein riesiger Tanker, der nicht so wendig ist in der See der Gesellschaft, der
Richtig.
Bildungspolitik, wie auch immer, ne? Da hängt ja einfach auch unheimlich viel dran. unheimlich viele Regelungen, unheimlich viel Personal, was mitgenommen werden muss, weil, ne, auch bei den Lehrkräften, du sagtest, ne, es gibt natürlich viele, die unheimlich engagiert sind und die auch die Räume ausloten, die da sind in all den Vorgaben und Richtlinien. Es gibt ja aber eben genauso Personal, was gar nicht mehr so motiviert ist oder was Dienst nach Vorschrift macht, was einfach auch überfordert ist, vielleicht auch von all den Anforderungen, die ja in der täglichen Arbeit in der Schule auch auftauchen. Ne? Also das sind ja ne, Kinder mit ganz unterschiedlichen Begleitungs- und Förderungsbedarfen. Das sind zum Teil einfach familiäre Problemlagen, die dahinter stecken. Ja, dann die Frage der Ausstattung. Also ich meine, wer kennt sie nicht? Die Schulgebäude, wo man auch gar nicht aufs Klo gehen mag, weil es einfach nur eklig ist. Ja, oder wo die Räume einfach nicht adäquat sind. Die Spannbreite ist ja riesig, ne? Also was sind denn so die Stellschrauben, wo du jetzt aktuell politisch dran drehen willst? Ja, und wo du dran arbeitest? Also du hast ja schon was zur Ausbildung, glaube ich, Lehrkräftebildung, Lehrkräfteausbildung vorhin reingeworfen in den Raum. Aber was genau sind die Stellschrauben und wie stellst du dir das vor?
Ja, wir halten im Moment gerade unheimlich viele Bälle in der Luft, muss ich sagen. So viele Ideen, die wir haben, wo man ansetzen könnte. Also ich sehe es als das größte Problem, dass wir wirklich so massiven Personalmangel haben. Bei den Lehrkräften, aber auch beim unterstützenden Personal. Das heißt, wir brauchen da unterschiedliche Maßnahmen, kurz-, mittel- und langfristig, wie man immer so schön sagt. Langfristig mehr Studienplätze zum Beispiel für die Mangelfächer. Ne? Also wir haben zum Beispiel in NRW, aber ich glaube auch in anderen Bundesländern das Problem, dass wir die falschen Lehrkräfte in Anführungsstrichen ausbilden. Soll jetzt nicht heißen, dass das bezogen auf die Personen ist, sondern bezogen auf die Fächer. Wir bilden unheimlich viele Leute in Deutsch, Englisch und Geschichte aus fürs Gymnasium oder die Gesamtschule, brauchen aber gar nicht so viele und bilden dafür zu wenig Grundschullehrkräfte und Sonderpädagogen und auch Lehrer an Berufskollegs aus zum Beispiel oder auch in den MINT-Fächern. Und diese Diskrepanz kriegen wir irgendwie nicht aufgelöst. Also da würde ich mir auch wünschen, dass da eine Landesregierung auch anders auftritt, geschlossen übrigens auch anders auftritt, kann ich auch gleich noch was zu sagen, was dann eben so den Anspruch angeht. Wir bilden an unseren Hochschulen, die gehören zum Land NRW, wir bilden an unseren Hochschulen Lehrkräfte für unseren Schulbetrieb aus und wir haben auch doch eigentlich auch den Anspruch dann zu sagen, was sie können sollen und vor allem, welche Fächer die unterrichten sollen. Da gab es in der letzten Legislaturperiode irre Knatsch, weil die Schulministerin genau das angesprochen und eingefordert hat, aber die Hochschulministerin dann sagte, ich lasse mir hier nicht reinquatschen. Und das sind so, ne, Dinge im politischen Miteinander, was wir eben besprochen hatten, die dann manchmal einer Problemlösung im Weg stehen. Völlig frustrierend auch. Also so viel vielleicht so zum Thema Ausbildung. Wir müssen aber jetzt auch zum Beispiel schauen, was macht denn einen guten Lehrer eigentlich aus? Und ist es tatsächlich immer auch diese fachliche Tiefe oder können wir es auch nicht schaffen, dass Menschen zum Beispiel über den zweiten Weg, also über den Seiteneinstieg zu einem späteren Zeitpunkt im Leben doch noch auch gute Lehrer werden können? Wäre es nicht optimal, dass wir irgendwie eine Chance hätten, Informatiker zu gewinnen, die sagen, ich möchte nicht mehr so viel nur noch vorm Rechner sitzen und programmieren, sondern ich möchte gerne was mit Menschen machen, dass wir denen eine Chance und übrigens auch finanzielle Anreize geben, dann stattdessen in den Schuldienst zu wechseln und gute Informatiklehrer sein zu können. Wo wir dann eben sagen, ja, du brauchst noch pädagogisches Wissen, da helfen wir dir, dass du das on the job nachholen kannst. Natürlich aber auch mit einer Prüfung, ob jemand auch persönlich geeignet ist, Lehrkraft zu sein. Also ich habe persönlich die Haltung, wenn man die Persönlichkeit mitbringt, um vor einer Klasse zu stehen und Kinder für ein Thema zu begeistern, wenn man das mitbringt, dann kriegt man die anderen Sachen auf jeden Fall on the job, kriegt man die vermittelt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir das Lehramtsstudium abschaffen sollen, auf gar keinen Fall. Aber ich finde, dass man solchen Menschen im Seiteneinstieg schon auch eine Chance geben sollte, das zu machen. Und dann gleichzeitig aber auch zum Beispiel das Studium umzubauen in ein berufsintegriertes Studium. Und damit tatsächlich stärker darauf abzuzielen, was später dann auch ein Lehrer können muss. Was sind die Methoden? Wie kann ich Kinder für ein Thema begeistern? Auch den fachlichen Hintergrund natürlich zu erwerben, aber schon einen stärkeren Fokus auf die Didaktik zu legen. Das ist übrigens auch das, was sich auch die Lehramtsstudierenden auch wünschen. Auch wenn man mit Menschen spricht, die gerade Referendariat macht, habe ich den Eindruck, dass wir das dringend reformieren müssen. So, also das war jetzt so ein, habe jetzt ein bisschen ausgeholt zum Thema Lehrerausbildung, aber das sind so praktische Dinge, die wir reformieren müssen. auch beim unterstützenden Personal. Ich glaube, da wird es einfach helfen, den Schulen selber mehr Entscheidungsfreiheit zu geben. Dass man einem Schulleiter, einer Schulleiterin sagt, pass auf, du weißt genau, was du für deine Schule brauchst und welche Menschen dafür geeignet sind. Hier hast du ein Budget, such dir selber aus, wen du hier holst. Ob das ein Schulsozialarbeiter ist oder was ich zum Beispiel schon mal an der Schule gesehen habe, auch eine Krankenschwester, die selber nicht mehr im Schichtdienst im Krankenhaus arbeiten wollte, bevor wir die komplett verlieren. Hatte die sich interessiert, eben so eine Art Schulkrankenschwester zu sein und den Kindern zu helfen, die zum Beispiel sonderpädagogischen Förderbedarf hatten oder auch zum Beispiel Kindern mit Diabetes, habe ich dann an der Schule da gesehen, die dann geholfen hat, die Erkrankung richtig einzustellen. Ich dachte, super kreative Lösung. Die Schulleitung, die das gemacht hat, hat das so gefühlt in einem Grauzonenbereich gemacht. Und ich wünsche mir, dass wir das aus der Grauzone rausholen. Also den Schulleitungen tatsächlich auch mehr Vertrauen geben, mehr Entscheidungsspielräume vor Ort geben. Das wäre auch was glaube ich, schon auch in Personalfragen, auch in Ausstattungsfragen helfen würde, da ein bisschen pragmatischer zu sein und nicht immer alles bürokratisch bis zum Ende typisch deutsch irgendwie durchzudenken, sondern die Leute mal machen zu lassen.
Ja, ich kann damit mit einigen Aspekten mitgehen. Wo ich gerade tatsächlich aber auch nochmal nachgedacht habe, ist das Thema Quereinstieg. Also natürlich ist es so, und das ist in der Erwachsenen- und Weiterbildung ja genau das Gleiche, dass oft Menschen, ich sage mal, pädagogisch tätig werden oder auch als Dozenten, Dozentinnen tätig werden, die irgendwie ihr Fach gut verstehen, die merken, oh, ich möchte aber irgendwie auch was weitergeben und ich habe Spaß daran, mit Menschen was zu machen und will das irgendwie vermitteln. Und ich sage mal, viele haben auch durchaus ein Talent dazu. Was ich manchmal schwierig finde in diesen Diskussionen, ist, dass dann so dieses Gefühl entsteht, Pädagogik, naja, entweder man kann das oder man kann das nicht, aber es ist ja wirklich auch ein Handwerkszeug, was man lernt. Und ich erlebe das eben an vielen Stellen oft genug, dass so eine pädagogische Ausbildung dann so, ich sag mal, abgewertet wird oder dass gesagt wird, naja, dann setzen wir jetzt auch, ne, im frühkindlichen Bereich, dann setzen wir jetzt ungelernte Drittkräfte ein, naja, so ein bisschen Kinder betreuen, das kann ja jeder, ne? Also, ne, gar nicht, dass ich das den Menschen absprechen möchte, aber ich empfinde das gerade auch im politischen Diskurs und gerade in so Notlagen, wenn klar ist, wir haben zu wenig Personal und neues Personal auszubilden, dauert einfach auch eine gewisse Zeit, dass dann eben wirklich sowas passiert, was so eine wirklich qualitative Pädagogik unterhöhlt, weil dann gesagt wird, naja, mit Menschen umgehen können ja viele, wir gucken da mal, dass sie ein gutes Führungszeugnis haben und dass sie es fachlich drauf haben, dann werden die das schon irgendwie machen und das Pädagogische fällt dann so hinten über. Und da merke ich, habe ich halt oft so ein Störgefühl, weil es ist ja nicht so, dass man das mal eben so aus dem Lameng kann. Und nur weil man vielleicht einen guten Draht zu Kindern hat, zu Schülerinnen und Schülern, ist man ja nicht unbedingt super in der Didaktik oder wirklich ein guter Pädagoge oder hat auch das Wissen zum Beispiel über verschiedene Entwicklungsherausforderungen oder kann sich auch gut abgrenzen von dem, was passiert. Manchmal erlebt man ja auch wirklich schlimme Geschichten, die da in Familien passieren. Ja, also so, da gehört ja eben auch noch viel mehr dazu. Wie stehst du dazu? Also welchen Wert hat dann auch die Pädagogik an und für sich?
Da hast du absolut recht. Und das ist genau auch die Gefahr der Debatte, das stimmt. Also das dürfen wir auf keinen Fall machen, den Beruf abzuwerten. Gleichzeitig, genau, haben wir eben die Herausforderung, dass wir so einen großen Mangel haben. Und also wir tun unser Bestes, dass wir beides bestmöglich unter einen Hut kriegen. Und das ist richtig schwer. Soll heißen, ich hatte mal folgende Idee entwickelt. So ein Modell, 1,5-2-2. Das heißt, wenn jemand Vertretungslehrer wird, und an die Leute stellen wir im Moment übrigens gar keine Anforderungen eigentlich, ne? Das kann fast jeder machen. Wenn man einen Vertretungslehrer einstellt, guckt man ein halbes Jahr, ob jemand dafür geeignet ist oder nicht. Ein halbes Jahr, hat mir so ein Schulleiter gesagt, ist so eigentlich ein guter Zeitraum, in dem man sowas feststellt. Wenn dann diese persönliche Eignung gegeben ist, würde ich aber schon auch mindestens einen Bachelor voraussetzen, der dann da ist. Und wenn dann jemand sagt, ich möchte gerne wirklich richtiger Lehrer werden, ich habe Feuer gefangen, das ist ein Job, den könnte ich mir vorstellen, dann kommen danach die Bausteine 2 und 2. Nämlich berufsbegleitend 2 Jahre ein Master of Education zu machen, um genau das nachzuholen, was du sagst, und dann 2 Jahre einen Vorbereitungsdienst zu machen, nach aktueller Rechtslage, ne? Also wenn wir das Lehramtsstudium umbauen, könnte sich daran auch nochmal was ändern. Aber wenn man es in die aktuelle Gesetzeslage packen würde, dann wäre es 2 Jahre Master of Education berufsbegleitend und 2 Jahre dann OBAS, nennt sich das in Nordrhein-Westfalen, also der Vorbereitungsdienst für Seiteneinsteiger. Dann sagst du, wir erkennen das an, dass du geeignet bist und wir brauchen dich. Und du arbeitest auch schon im Schuldienst, aber wir erwarten, dass du dich nachqualifizierst. Also hier kriegt niemand was geschenkt. Und hier wird auch nicht einfach gesagt, jeder kann Lehrer werden, sondern man muss sich schon auch anstrengen und nochmal was tun. Also es gibt ja viele Menschen, die auch berufsbegleitend nochmal einen Master machen zum Beispiel oder sowas machen. Und das würde ich dann auch von den Leuten einfordern, dass sie sich dann auch nochmal hinsetzen und das nacharbeiten. Ich hoffe, dass das zum Beispiel so ein Kompromiss sein könnte, mit dem man arbeiten kann.
Ja, ich finde das halt einfach immer so wichtig. Ne? Mir ist es halt auch, ich sag mal, in meinem ersten Studium oft so gegangen, naja, du studierst ja halt nur Pädagogik, naja, du kannst ja auch gut mit Menschen, also so, ne, es findet halt immer so eine Dequalifizierung statt, gerade bei dem Fach, ne, oder es ist dann oft so, naja, Jura oder BWL oder Medizin hat eine ganz andere Wertigkeit, da muss man ja viel mehr lernen als jetzt in so einem Pädagogikstudium. Also, ne, das sind eben Vorurteile, die mir oft schon begegnet sind, die ich auch von anderen Menschen im pädagogischen Sektor schon oft gehört habe. Ich höre das auch viel von Fachkräften im frühkindlichen Bereich, dass sie selbst von Eltern morgens noch hören, naja, sie können ja den ganzen Tag spielen, ich muss jetzt zur Arbeit gehen. Ja, also ne, und deswegen merke ich, werde ich immer so sehr hellhörig, wenn auf politischer Ebene versucht wird, ganz schnell den Mangel zu beheben und das Pädagogische dann irgendwie so ein bisschen unter den Tisch fällt. Also ich merke einfach, mir gefällt das nicht. Ich mag das nicht, weil pädagogische Arbeit höchst komplex ist mit allem, was dazugehört und man da einfach ein unheimliches Wissen auch braucht und auch eine unheimliche Selbstreflexion, um sich auch nicht jeden Schuh selber anzuziehen, der gerade irgendwie in der Klasse passiert oder so. Ne? Also das ist ja einfach echt ein sehr komplexes Gefüge, in dem man sich bewegt und auch sehr ad hoc. Es ist auch einfach nicht planbar, ja, was in so einer Klasse passiert und so beispielsweise.
Ja, absolut. Also mir hat mal ein Lehrer gesagt, das fand ich so bezeichnend, dass mich das immer noch verfolgt. Der sagte, stell dir mal vor, du hast einen Rohrbruch bei dir zu Hause, dann versuchst du das auch nicht selber zu reparieren, sondern rufst einen Klempner. Aber wenn ich Eltern sage, dass ihr Kind ein Problem hat und Tipps gebe, wie man das Kind besser unterstützen kann, dann wissen es alle Eltern immer selber besser. Dann vertrauen sie nicht in die Expertise der Pädagogen. Ne, man vertraut in die Expertise des Klempners, aber nicht in die des Pädagogen. Ich finde, das passt hier ganz gut. Ne? Und das ist tatsächlich schade, insbesondere wenn dann da auch die Wertschätzung fehlt, auch die ganzen Klischees, die es über Lehrkräfte gibt. Ja, also mich schmerzt das auch, wenn ich sowas höre. Und klar sehe ich das auch, dass wenn wir dann über einen Seiteneinstieg diskutieren, dass wir da vielleicht auch ein bisschen das mit befeuern. Das verstehe ich komplett. Es ist tatsächlich aber die Not, die uns dann dazu veranlasst, weil wir schon sagen, es ist dann besser, wenn wir jemanden vor der Klasse stehen haben, der das berufsbegleitend nachholt, als wenn die Stunde komplett ausfällt. Und das ist dieser furchtbare Kompromiss, den wir da schließen müssen. Und das meinte ich auch damit mit der Aussage, Politik ist die Kunst des Kompromisses. Also man muss viele Kröten schlucken. Und tatsächlich wäre natürlich es viel, viel besser, wir würden einfach ausreichend Pädagogen ausbilden. Und zwar passend genau so, wie wir sie auch in unseren Schulen brauchen. Hätten da super motivierte Menschen, die dann übrigens auch im Job bleiben. Ne, wir haben ja auch das Problem, gerade in Nordrhein-Westfalen waren es im letzten Jahr 930 Lehrer, die gekündigt haben. Auch viele aus Beamtenverhältnissen heraus. Also das sind so Dinge, die mich auch fertig machen. Weil ich mir denke, wieso schaffen wir es nicht, die Leute im System zu halten, diese ausgebildeten Pädagogen? Und müssten die dann sozusagen mit Seiteneinsteigern dann ersetzen, weil uns tatsächlich nichts anderes ansonsten gelingt. Und ja, das ist einfach eine schwierige Situation.
Ja, ich meine, es ballt sich ja auch unheimlich. Ne? Also ich sag mal, die Schülerschaft wird immer heterogener. Ja, es sind ganz unterschiedliche Anforderungen da. Dann soll auch noch mal eben Inklusion mitgemacht werden. Dann soll auch noch mal eben Digitalisierung mitgemacht werden. Dabei tropft es eigentlich durchs Dach und man hat ganz andere Probleme in der Schule. Ja, man selber ist vielleicht auch in dem Maße überhaupt gar nicht ausgebildet oder man kriegt dann jetzt einen Karton voller Tablets in die Schule gestellt, hat aber gar keinen Admin, der irgendwie die ganzen Sachen einrichten soll. Und das soll man dann auch noch mal ebenso schnell nebenbei machen, nur weil man sich vielleicht privat für Technik interessiert. Also, ne, ich sag mal, das würde kein Unternehmen, würde das so machen. Keins, ja.
Boah, da würde ich jetzt aus meiner beruflichen Erfahrung widersprechen. Das gibt's auch manchmal, dass man sich dann fragt, wieso leitet der ausgerechnet das Projekt? Oder dass man sogenannte Workarounds macht, also dass, weil kein Geld da ist, das ordentlich umzusetzen, man irgendwelche Schleifen drehen muss in der Bearbeitung. Aber tatsächlich, es beschreibt es ja genau, ne? Auch dieses, kannst du nicht mal eben das noch mitmachen? Der IT-Administrator, wenn du Glück hast, hast du einen Informatiklehrer oder eine Informatiklehrerin an der Schule, die das kann. Und die ist dann nebenberuflich noch Systemadmin, wenn man Glück hat, noch mit einer Stunde dann dazu, dass die Leute das nicht wenigstens noch für Umme machen, sondern dass es wenigstens noch eine Entlastungsstunde gibt. Aber oft ist das tatsächlich so, dass es einfach oben drauf kommt. Und deswegen diskutieren wir auch zum Beispiel gerade das Thema Lehrerarbeitszeit, weil ich glaube, dass die sich sehr ungerecht verteilt. Wir haben ganz, ganz viele Lehrer, die tatsächlich viel noch nebenher machen. Ich weiß auch gar nicht, ob es die Leute wissen, aber allein, dass man 3 Stunden vertreten muss, ohne dass das bezahlt wird oder ohne dass das ausgeglichen wird pro Woche, das finde ich ist auch so eine Frage, Sache, da kann man mal ein Fragezeichen dran machen, dass es Diskrepanzen gibt zwischen Korrekturfachlehrern. Und also ich sag mal, wenn du Deutsch und Englisch unterrichtest, hast du schon nochmal einen anderen Arbeitsaufwand, als wenn du Erdkunde und Sport unterrichtest. So diese ganzen üblichen Dinge. Und dann streiten sich, und das ist das eigentlich Schlimme, dann streiten sich noch die Lehrerprofessionen untereinander, wer denn jetzt irgendwie den anspruchsvolleren Job hat, statt sich unterzuhaken. Das finde ich auch so schade. Also ich höre schon mal von Gymnasiallehrern zum Beispiel, die dann schimpfen, ja, ach, die Grundschullehrer, die können ruhig 28 Stunden arbeiten, im Gegensatz zu meinen 25,5, weil die müssen ja keine Klassenarbeiten korrigieren. Wo ich mich dann frage, warst du schon mal in der Grundschule? Hast du dir mal angeguckt, was da abläuft jeden Tag? Und hast du dir mal angeguckt, was da noch links und rechts neben dem Unterricht läuft? Woher kommt diese Einstellung? Ja, und dann, wie gesagt, sagt der Grundschullehrer dann noch mit dazu, ja, und die Gymnasiallehrer, die haben einmal Unterricht vorbereitet und ziehen das dann 10 Jahre durch, ohne dass sie was ändern. Beides stimmt ja nicht immer so, ne? Und da verstehe ich das dann nicht, warum man da sich nicht unterhakt und sagt, komm, wir streiten jetzt mal gemeinsam dafür, dass hier Arbeitszeit ordentlich erfasst wird und dass wir es auch schaffen, dann Anreize zu setzen. Und das würde ich mir dann zum Beispiel auch wünschen, und das ist auch ein Vorschlag von uns als FDP, dass wir sagen, wir müssen es irgendwie auch rauskriegen, welche Lehrer hier wirklich jeden Tag den Karren aus dem Dreck ziehen und sich total reinhängen für die Kinder. Und denen Anreize zu geben, das zum einen weiterzumachen, auch im Job zu bleiben und denen auch zu signalisieren, wir sehen das, was ihr tut und wir honorieren das auch. Und im Übrigen sollte man das auch irgendwie finanziell honorieren. Ich habe jetzt noch keinen Weg gefunden, den man morgen implementieren könnte. Aber ich finde, wir müssen uns unbedingt damit befassen, wie wir auch Leistungsanreize für Lehrkräfte dann setzen. Dass wir genau die belohnen, die tatsächlich sich reinhängen.
Ja, ich glaube auch, dass eine gewisse Differenzierung da wirklich notwendig ist. Weil oft genug, und das ist ja auch ein Vorurteil des öffentlichen Dienstes und des Beamtentums, ne, wenn man dann da erstmal sitzt, dann kann man sich auch einen schlanken Fuß machen. Und ich meine, ich habe 2 Kinder in der Schule und ich nehme auch als Mutter sehr deutlich wahr, dass es Lehrkräfte gibt, die sich sehr stark engagieren und dass es Lehrkräfte gibt, die sich einfach weniger engagieren. So. Ja, also
in jedem anderen Beruf auch, genau.
Genau, das ist einfach so. Und wenn es da eine gewisse Spreizung gäbe oder einen Leistungsanreiz, ich glaube, das wäre schon auch angemessen und würde schon auch nochmal ein Stück weit motivieren vielleicht. Oder man würde sich gesehen fühlen, gewertschätzt fühlen. Und gleichzeitig sind es aber eben so Sachen, und das sind, glaube ich, die ganzen Stellschrauben, wo ich weiß nicht, wie viele Gesetze und Verordnungen angefasst werden müssten, wirklich ne, zu schauen, welche Fächer sind arbeitsintensiver als andere, ja, wie sind Sonderaufgaben, die ja auch jetzt immer neu auch mit dazukommen, ja, wie sind die zu verteilen oder wie kann man eben auch durch noch mehr Multiprofessionalität in Schulteams dafür sorgen, dass das irgendwie abgedeckt wird, weil eigentlich meine wären das ja verschenkte Qualitäten, wenn jetzt eine super tolle Informatiklehrkraft eigentlich nur im Backoffice sitzt und die Systemadministration macht, ja? Also ich, Ne, das passt ja vorne und hinten nicht. Und gleichzeitig ist dieses, was du gerade beschrieben hast, dass die Bereiche untereinander sich nicht grün sind und sich nicht unterhaken. Ne? Das ist ja genau das Gleiche, was du vorhin geschildert hast mit dem Schulbereich und dem Hochschulbereich. Also auch da, deswegen finde ich das so spannend, dass du nur für den Schulbereich Klasse 1 bis 13 zuständig bist, weil Bildung muss ja eigentlich groß gedacht werden und lang. Also, und gerade an den Schnittstellen wird es ja spannend. Wie stimmen die sich ab? Ja. Und wenn da die Politik anfängt zu sagen, das hier ist mein Tanzbereich und ich will nicht, dass du da reingehst und ich will vor allen Dingen nicht, dass vielleicht 1% vom Geld zu dir rüberwandert oder so. Also da gehen ja die Ressourcenkämpfe los, gerade an diesen Grenzen und Ressortgrenzen. Und dann verschwindet aus meiner Perspektive ja wirklich die Sachlichkeit in der Diskussion und auch gute Lösungen werden torpediert dadurch, dass jeder einfach nur noch seine Ressorts irgendwie verwaltet. Oder wie nimmst du das wahr?
Ja, genau. Das ist das sogenannte Silo-Denken. Das gibt es auch in allen möglichen Bereichen. Habe ich auch tatsächlich in meinem Vorleben auch gemerkt, dass Abteilungen um Ressourcen gekämpft haben und vielleicht schon mal das große Ganze dann aus dem Blick verloren haben. Und die Gefahr ist auf jeden Fall da. Wir haben es in der letzten Legislaturperiode auch an ein paar Stellen dann eben gemerkt. Wir hatten das Glück, in Anführungsstrichen, dass wir damals als FDP die Ressorts Schule und Kita jeweils in FDP-Hand hatten mit Joachim Stamp und mit Yvonne Gebauer. Da haben tatsächlich auch ein paar Weiterentwicklungen gut geklappt. In OGS sind wir nicht fertig geworden, muss ich dazu sagen, ne? So, jetzt ist es wieder in unterschiedlichen Händen. Jetzt haben wir da zwei Koalitionspartner, die irgendwie gucken müssen, dass sie zusammenkommen. Und wir merken direkt, dass es da wieder nicht klappt, dass die Verantwortlichkeiten hin und her schieben und wir uns eigentlich zum Beispiel dann in den Ausschüssen mehr damit befassen, wer jetzt für was zuständig ist, als dass es tatsächlich mal zu politischen Lösungen kommt. Das nervt und es stört und es hält auf. Und sowas ist dann, ja, einfach total, total ärgerlich. Da müsste dann eigentlich ein Ministerpräsident auf den Tisch hauen und sagen, so, wir machen das jetzt mit der Richtlinienkompetenz, die ja auch zum Beispiel beim Kanzler immer betont wird. Ja, und dann muss man hoffentlich ein Ohr beim Ministerpräsidenten haben oder einen haben, der sagt, diese Bildungsthemen sind mir wichtig und dafür dann eben auch Vorfahrt einräumt. Ist jetzt in der Vergangenheit eher seltener der Fall gewesen, dass sich ein Ministerpräsident wirklich das Thema Bildung komplett auf die Fahnen geschrieben hat. Ich habe die Hoffnung, dass sich das nochmal ändert und dass wir da nochmal mehr Prioritäten drauflegen können. Aber ja, wie man das ansonsten auf den Schnittstellen besser hinkriegt, das ist tatsächlich schwer zu beantworten. Hat auch die Wirtschaft keine Antwort bislang drauf gefunden.
Ja, es ist einfach echt bitter, ne? Weil das, ich meine, so aus meiner Perspektive kreisen wir an vielen Stellen auf wirkliche Notlagen zu, im Kita-Bereich, Kita-Kollaps, ja, die Schulen. Das fliegt uns irgendwann echt um die Ohren, wenn das so weitergeht. Und ne, wenn man dann so von außen den Eindruck hat, die Politik verhakelt sich da im Klein-Klein und sagt, ne, mein Tanzbereich, du sollst da bloß nicht reingehen. Und ne, also es wird irgendwann echt aberwitzig. Und da, glaube ich, kommt dann auch wirklich diese Politikverdrossenheit bisweilen her. Ja, also, ne, und diese Frage so, was bringt das denn jetzt, ne, wenn ich mich irgendwie, wenn ich wählen gehe, die machen ja sowieso, was sie wollen und gucken nur auf ihr eigenes oder nehmen die Verantwortung gar nicht wahr, die sie haben. Oder was hilft es, wenn ich mich engagiere und vielleicht gar kein Gehör finde oder dafür noch angefeindet werde? Auch das ist ja gerade ein sehr großes Thema, ne? Also wer sich politisch engagiert und auch gerade Frauen, die sich politisch engagieren, stehen ja oft extrem unter Beschuss, auch in Social Media. Aber ne, wenn man sich jetzt mal anguckt, was in den letzten Monaten in Deutschland passiert ist und was sich Politikerinnen und Politiker gefallen lassen mussten, auch an Angriffen tatsächlich oder an Drohgebärden. Also pff, da wird einem ja schon ganz anders. Wie gehst du damit um?
Das ist tatsächlich auch ein schwieriges Thema. Ich habe das selber auch erfahren, immer mal wieder in Wellen übrigens, ne? Also es gibt so ein Grundrauschen an blöden Kommentaren in Social Media, also wo es dann nicht immer um meine politische Haltung geht, sondern viel auch darum, ob ich jetzt die richtige Frisur habe oder ob ich vielleicht 5 Kilo zu viel auf den Rippen habe. Alles so Dinge, glaube ich, die männlichen Kollegen eher weniger zu hören bekommen. wie gesagt, so ein Grundrauschen ist immer da. So, das ist irgendwann ist dir so ein Fell gewachsen, dass du das, dass sich das nicht mehr berührt, oder ich denkst, okay, da sitzt irgendeiner frustriert vorm Rechner und das ist sein Ventil, hat nichts mit mir zu tun als Mensch und auch nichts mit meiner Arbeit. Aber wenn das dann in so einer Welle kommt, dann fängt's doch an durchzudringen. Und das hatte ich während der Corona-Pandemie ganz stark. Da war ich jetzt ausgerechnet zuständig eben für Schulpolitik und habe ja gesehen, wie das die Menschen bewegt hat und auch, dass unsere Entscheidungen nicht immer alle richtig waren. Ich bin übrigens auch dafür, dass wir das dringend mal aufarbeiten müssen, auch daraus lernen müssen, wie das in künftigen Krisensituationen besser gemacht werden kann, weil wir haben nicht alles richtig entschieden und vor allem auch furchtbar kommuniziert. Das kommt auch noch mit hinzu. Also da habe ich auch verstanden, dass dann die Nerven blank lagen, wenn du selber hast das ja dann als Mutter auch erlebt, wenn du dann die Kinder zu Hause hattest. Auch was das mit einem macht, irgendwie, wenn man den ganzen Tag dann aufeinander hockt, wenn dann Schule nicht funktioniert, wenn alle frustriert sind, verstehe ich komplett. Aber es ist in der Zeit mir gegenüber, auch Kolleginnen und Kollegen gegenüber, komplett ausgeartet. Also auch tatsächlich so, dass mal eine Person geschrieben hat, es müsste erst mal einer von euch Politikern verrecken, damit ihr es kapiert. Und das sind dann so Dinge, die gehen dann irgendwann schon unter die Haut. Und die haben dann zusammen bei mir mit der Arbeitsbelastung, also ich habe 3 Monate lang jeden Tag irgendwas um die 16 bis 18 Stunden gearbeitet, auch sonntags. Das hat dann zusammen dann auch dazu geführt, dass ich zwischendrin auch mal einen Nervenzusammenbruch hatte. Also das ist dann tatsächlich schwierig. Also was ich versuche, um damit umzugehen, ist immer wieder klar zu machen, dass es in den allermeisten Fällen nicht um mich als Person geht, sondern dass dann das Gegenüber ein Problem hat, wenn es sowas ins Internet schreiben muss. Und dann auch darüber zu reden, auch mit meinem Team darüber zu sprechen, mit Freunden darüber zu sprechen und dann zu schauen, dass es nicht mehr so weit kommt, dass das dann tatsächlich zu körperlichen Auswirkungen führt.
Ja, weil ne, ich glaube, das hält tatsächlich auch viele Menschen ab und gerade auch viele Frauen davon ab, sich zu engagieren, weil das einfach eine irre Belastung ist, wo man sich natürlich fragt, will ich mich dem aussetzen oder lasse ich das jetzt einfach sein, weil das Leben ist schon anstrengend genug und es kommentiert sowieso schon jeder, was ich mache oder nicht mache, dann muss ich das nicht auch noch so zur Schau stellen, ja, sozusagen, oder mich da so extra ins Rampenlicht bringen. Deswegen, ne, finde ich das eben auch besonders spannend und auch bewundernswert, wenn, sag jetzt mal, junge Frauen, du bist ein bisschen jünger als ich, habe ich gesehen auf deiner Website, dann darf ich das sagen. Ich bin ja auch noch nicht alt. Ne, also, dass Frauen das auch tun, ja, und sich eben da auch wirklich auf die Bühne stellen und damit auch polarisieren und auch sicherlich ganz bewusst an manchen Stellen und sich das dicke Fell wachsen lassen. Also danke dir dafür auf jeden Fall für dein Engagement.
Oh, ich finde
das
schön.
Groß. Weil ich merke, ich überlege eben auch oft, will ich mich politisch engagieren, mache ich das? Traue ich mir das auch zu, das dicke Fell zu haben? Oder suche ich mir lieber eine andere Bühne, wie zum Beispiel meinen Podcast, den ich nochmal ein bisschen anders einfach handeln kann? So, ne? Es ist so ein Randtasten. Aber ich merke, ne, gerade bei dem großen Rechtsruck in Deutschland bin ich eben auch sehr am Überlegen, trete ich in eine Partei ein? Positioniere ich mich da, übernehme ich da auch noch mal mehr Verantwortung für die Demokratie oder lasse ich es halt erstmal noch bleiben? Ich bin da noch so im Findungsprozess, aber deswegen finde ich das auch schön, wenn ich das mit dir sozusagen auch mal thematisieren kann. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Frauen gibt da draußen, die da durchaus auch überlegen und hadern, wie sie damit gehen.
Vielleicht darf ich das für einen Werbeblock nutzen. Also ich wirklich jeder, der überlegt, soll ich jetzt in eine Partei eintreten oder nicht, bitte überlegt es auf jeden Fall weiter. Ihr müsst ja nicht sofort eintreten, aber geht doch einfach mal hin. Guckt euch das mal an. Guckt euch auch mal an, welche Parteien ihr euch vorstellen könntet. Geht auch ruhig mal zu verschiedenen Parteien hin. Geht einfach mal zu einer Veranstaltung und guckt, wie das so abläuft. Also keine Partei erwartet, dass ihr sofort einen Mitgliedsantrag unterschreibt. Das wird jetzt nicht an der Tür irgendwie vorausgesetzt. Aber guckt euch das einfach mal an, ob das was für euch ist. Und jede Partei, auch jede Ortsgruppe dann vor Ort, bietet ja auch unterschiedliche Möglichkeiten an, wie man mitarbeiten kann. So ein Arbeitskreis Bildung gibt es eigentlich fast überall, muss ich sagen, weil es einfach so viele Menschen auch begeistert. Und das Schöne ist, in der Politik, gerade im Ehrenamt, gerade auch vor Ort, gilt immer die Devise, alles kann, nichts muss. Ihr werdet immer merken, dass die Leute froh sind, wenn man kommt und wenn man hilft, wenn man unterstützt. Manchmal geht es auch so um so lapidare Sachen wie irgendwas zu organisieren oder auch tatsächlich mal einen Kuchen zu backen. Ne? Das machen übrigens bei uns auch die Männer, nur mal so. Also man kann sich da wirklich ganz, ganz unterschiedlich einbringen und man wird nicht direkt irgendwie verhaftet oder verpflichtet. Also wer sich wirklich mit dem Gedanken umtreibt, geht bitte hin, schaut es euch vor Ort an. Denn es ist genauso, wie du sagst, gerade in den jetzigen Zeiten brauchen wir Leute, die sich auch in den Parteien engagieren und die was dagegen halten. Die auch klipp und klar sagen, diese Entwicklung, diesen Rechtsruck, den machen wir nicht mit und wir halten da was dagegen. Weil das ist tatsächlich das Schlimmste, wenn man jetzt einfach sagt, na ja, ich mache dann mal lieber nichts, ich gucke dann da irgendwie zu. Irgendwas muss man machen, man muss das nicht unbedingt auch in der Partei sein, Partei machen. Es gibt auch überparteiliches Engagement, aber wer tatsächlich sich mit dem Gedanken rumträgt, bitte geht einfach mal hin und schaut euch das mal an. Und vielleicht fangt ihr dann Feuer.
Ja, danke für diesen Werbeblock, würde ich das gar nicht nennen, sondern ich glaube, es ist eher nochmal ein transparent machen, wie das auch ablaufen kann und dass man nicht gleich von 0 auf 100 gehen muss, sondern sich da auch rantasten kann. Und ich glaube, ja, dass es durchaus hilft bei der Entscheidungsfindung. Wir sind auf der Zielgeraden und waren jetzt nicht nur bei Bildungsthemen, sondern auch bei politischen Themen. Und das war mir tatsächlich auch ein Anliegen, gerade in der politischen Situation, in der Deutschland sich gerade befindet oder ne, was wir eben gerade beobachten. Nichtsdestotrotz meine klassische Abschlussfrage an dich. Würdest du denn mit all deinen Erfahrungen im Gepäck auch deinem Jüngeren selbst empfehlen, dich für den Bildungsbereich zu engagieren, im Bildungsbereich ja tätig zu werden, an welcher Stelle auch immer? Warum beziehungsweise warum auch nicht?
Also ich würde meinem Jüngeren ich auf jeden Fall dazu raten, politisch zu sein und sich auch nochmal für das Thema Schulpolitik zu entscheiden. Also das bereue ich keine Sekunde. Was so den beruflichen Weg angeht, bin ich auch unheimlich dankbar für die Erfahrungen, die ich in der Versicherungsbranche gesammelt habe. Auch für die vielen Chancen, die mir da gegeben worden sind. Ich bin da ja auch mit 29 Jahren, durfte ich da auch Führungskraft werden. Also das war auch eine unheimlich tolle Zeit, die ich irgendwie auch nicht missen möchte. Ich habe mich natürlich auch schon mal irgendwie gefragt, wäre ich vielleicht eine gute Lehrerin, aber ich weiß nicht, ob ich dafür die Geduld mitbringe, muss ich sagen. Also das heißt, weiß jetzt nicht, ob ich meinem Jüngeren ich raten würde, Lehrerin zu werden, Lehramt zu studieren, dann auch sich beruflich in den Bereich zu bringen, weil das aber so Gründe sind, die in mir liegen. Und ich glaube, dass ich das, wie gesagt, aber auch nicht irgendwie muss. Ne? Also ich glaube, wir brauchen auch Leute, die jetzt nicht selber in pädagogischen Berufen tätig sind, die aber sich für pädagogische Berufe einsetzen oder generell für pädagogische Themen, für Kinder und Jugendliche, die dann auch zum Beispiel Politik in den Bereichen machen. Also ja, vielleicht so eine Art gemischte Antwort. Also der Bildungsbereich auf jeden Fall, mit dem würde ich immer irgendwas auch gerne zu tun haben. Das interessiert mich sehr und ich habe große Hochachtung wirklich vor allen Menschen, die jeden Tag vor der Klasse stehen oder auch mit Kindern jeden Tag arbeiten und versuche, die in meiner Position bestmöglich zu beraten, denen zu helfen. Und ich glaube, das würde ich meinem jüngeren Ich auch raten, setz dich weiterhin für diese Menschen ein.
Ja, liebe Franziska, vielen Dank. Auch du bist ja dadurch Teil des multiprofessionellen Teams Schule. Ja,
oh, schön, meine, sehr gut.
Auch wenn du nicht vor Ort in einer Schule arbeitest, ne, aber eben die politischen Rahmenbedingungen zu gestalten und Diskussionen zu führen, wie kann Schule besser werden und an welchen Stellschrauben muss man drehen, ist ja auch eine wichtige Aufgabe. Und ich finde, da geht es halt Hand in Hand. Also ich freue mich sehr, dass ich dich so viele Sachen fragen durfte. Und genau, wünsche dir weiterhin alles Gute und bin gespannt, was du noch so auf den Weg bringen wirst.
Vielen, vielen Dank, liebe Sabine. Hat echt viel Spaß gemacht.
Glücklicherweise hat sich unser Husten im Gespräch zurückgehalten. Und wir konnten verschiedene Aspekte von politischer Arbeit beleuchten. Zum Beispiel, wie wichtig Kompromisse sind und wie doch noch viel zu oft Ressortgrenzen oder berufliche Spezialisierungen dazu führen, dass nicht gemeinsam an einem Strang gezogen wird. Dieses Silo-Denken, wie Bildungsfrau Franziska Müller-Rech es genannt hat, will ich mit Bildungsfrauen überwinden. Denn Bildung geht nicht isoliert, sondern ist eine große gemeinsame Aufgabe mit vielen Schnittstellen und sich ergänzenden Akteurinnen und Akteuren. Also, bist du auch dabei? Schreib mir gerne an mail@bildungsfrauen.de. Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Shownotes.